SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Vor anderthalb Jahren hat der Rewe in Schmelz-Limbach zugemacht. Eigentlich nicht schlimm, denn stattdessen wollte ein Penny kommen. Aber der kam nicht und kam nicht und kam nicht und kam nicht und ist heute immer noch nicht da. Wann und ob er überhaupt kommt, ist inzwischen völlig unklar, weil Bürokratie das Projekt ausbremst. SR3-Reporterin Lea Kielnecker war in Limbach unterwegs, hat nachgehört, was da los ist und mit den Leuten vor Ort gesprochen.
Es gibt natürlich verschiedene Gerüchte hier im Dorf, dass da eine Schallmauer gebaut werden soll. Und einige sagen, das kommt überhaupt gar keiner mehr dorthin. Es ist gar nicht gewollt, dass da jemand hinkommt. Also die Behörden würden den Bürger aus Limbach was Gutes tun, wenn sie einfach den Entscheidungsprozess beschleunigen würden,
sagt Martin Thome, der auch im Limbacher Ortsrat sitzt. Wie viele andere Limbacher kauft er zurzeit in einem kleinen Supermarktcontainer neben dem Sportplatz ein. Eine andere Möglichkeit gibt es im Ort nicht. Eine Übergangslösung, besser als nichts, sagt er. Denn der neue Pennymarkt lässt auf sich warten. Das frustriert auch Anwohnerin Christa.
Das sollte schon ganz oft eröffnet werden und wird immer wieder verschoben. Und jetzt ist das Jahr schon nochmal vorbei und es ist noch nichts passiert. Wir hoffen halt hier, die Limbacher, dass so schnell wie möglich noch mal eröffnet wird. Wer kommt, ist uns eigentlich wurscht.
Dass das alles so lange dauert, liegt daran, dass für den Pennymarkt ein neuer Bauantrag gestellt werden musste, obwohl das Gebäude ja schon steht. Nicht nur für die Bürger, sondern auch für den Schmelzer Bürgermeister Wolfram Lang unverständlich.
Es wird sich an der äußeren Kubatur des Gebäudes nichts ändern. Es werden lediglich im Inneren ein paar Wände verschoben. Aber der Bauantrag war notwendig, weil ein Vollsortimenter sich in einen Teilsortimenter bzw. in einen Discounter verwandeln soll. Das sind unsere gesetzlichen Vorschriften und die gehören dringend entrümpelt.
Das Verfahren nahm seinen Lauf. Im April wurde der Bau genehmigt. Doch dann hat eine Einzelperson Widerspruch gegen die Genehmigung erhoben und es musste ein neues Lärmgutachten erstellt werden.
Das Lärmgutachten, das ist wohl erstellt worden. Und aufgrund dieses Gutachtens gab es jetzt eben die Entscheidungen, was an Auflagen in den Bauschein nach diesem Widerspruch hinein soll.
Das heißt erstmal grundsätzlich grünes Licht für den Pennymarkt, solange Regeln zum Lärmschutz eingehalten werden, beispielsweise bei den Anlieferungszeiten. Von einer Schallschutzmauer ist in den Auflagen keine Rede. Das Genehmigungsverfahren, das sich jetzt über ein Jahr hingezogen hat, ist also immerhin abgeschlossen. Trotzdem bleibt Bürgermeister Lang besorgt.
Ich hoffe jetzt, dass diese Auflagen nicht in irgendeiner Form dazu führen, dass sich Penny das nochmal anders überlegt.
Eine Entscheidung könnte es im Januar geben. Fällt die positiv aus, könnte der neue Markt noch im selben Jahr seine Türen öffnen. Macht Penny allerdings einen Rückzieher, muss sich die Gemeinde auf die Suche nach einem anderen Betreiber machen. Dann könnte alles nochmal von vorne losgehen, inklusive Baugenehmigung. Es sei denn, der Gesetzgeber entrümpelt bis dahin ein bisschen.
Ob das passiert? In Schmelz-Limbach warten die Leute auf einen neuen Supermarkt. Rewe ist vor anderthalb Jahren da weggegangen und Penny lässt auf sich warten. Grund ist, wie in Deutschland so oft, die Bürokratie. Politisch ist ganz schön was los bei uns im Moment, oder? In Deutschland erst das Aus der Ampel, dann die Vertrauensfrage des Bundeskanzlers im Bundestag gestern. Jetzt wird der Bundespräsident den Weg für Neuwahlen freimachen. Und die Parteien, die sind spätestens seit gestern, das haben wir in der Debatte gesehen, im Wahlkampfmodus angekommen. Heute wurden auch die Parteiprogramme vorgestellt. Da können wir uns, wir Wählerinnen und Wähler, informieren, mit welchen Ideen die Parteien Deutschland voranbringen wollen. Welche Regierung wir am 23. Februar bekommen, alles ist offen. Wir wollten von den Saarländerinnen und Saarländern wissen, was sie sich denn wünschen.
Ich hätte gerne Politiker, die auch wirklich Politik machen. Das heißt, die nicht darauf achten, wie lange sie auf dem Stuhl kleben. Ich meine, der Kern Deutschlands war mal ein Sozialstaat zu sein. Das ist ganz wichtig, ein Miteinander. Und das haben wir im Moment nicht. Wir haben ein Gegeneinander.
Wir wissen alle, es ist Wahlkampf. Aber ich fühlte mich so ein bisschen in frühere Zeiten versetzt. So, wissen Sie, in den 70ern, ne? Da wurde das offene Wort ja auch sehr geschätzt. Und da hat man sich ja auch schon gelegentlich angebrüllt. Und dann war es ja zwischendurch immer sehr ruhig. Auf der anderen Seite nur gut. Man muss auch mal sagen können, was man denkt, ne?
Ich hoffe, dass es besser wird, weil Arbeitslage von meinem Mann sieht nicht so gut aus.
Ich arbeite bei Saarstahl und Transformation, alles. Bin gespannt, wie das alles wird in der Zukunft, ob mein Job sicher ist, ob ich kann in Saarland noch in Rente gehen.
Ich wünsche mir, dass dieses Land Stabilität zurückerhält, dass wir Wachstum in der Wirtschaft haben, denn nur durch eine florierende Wirtschaft können wir auch denen helfen, die Hilfe brauchen.
Ich kann nur hoffen, dass egal wer sich da zusammenfinden wird, dass die sich zusammenreißen einfach und wirklich die Probleme, die die Menschen einfach im Land haben, wieder in Fokus nehmen, weil das ist mir so ein bisschen verloren gegangen.
Ruhigeres Fahrwasser und mehr Stabilität und sichere Arbeitsplätze, das wünschen sich die Saarländerinnen und Saarländer von der Politik, egal wie die Bundestagswahl im Februar ausgeht. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das zumindest auf dem Papier, also im Grundgesetz. Im wahren Leben sieht es nicht ganz so aus. Zum Beispiel im Beruf, da gibt es mehr arbeitslose Frauen als Männer. Frauen leisten zu Hause auch häufiger unbezahlte, man sagt ja dazu Care-Arbeit, also Haushalt- und Kinderbetreuung, und arbeiten deswegen auch häufiger in Teilzeit bei uns im Saarland. Damit sich das ändert und Frauen und Männer wirklich gleichberechtigt werden, will die Landesregierung eine saarländische Gleichstellungsstrategie erarbeiten. Das hat heute die Frauenstaatssekretärin Bettina Altesleben von der SPD angekündigt und mein Kollege Aaron Klein war dabei. Aaron, ja erstmal, was ist denn das? Was steckt denn dahinter?
Naja, konkret ist da noch gar nicht so viel. Bisher eigentlich nur eine Online-Umfrage, die an alle Saarländerinnen und Saarländer gerichtet ist. Da will man Vorschläge und Meinungen sammeln, was denn alles so rein sollte in so eine Gleichstellungsstrategie. Die Umfrage ist offen bis Mitte Januar und unter anderem aus diesen gesammelten Vorschlägen will man dann im Sozialministerium die finale Strategie erarbeiten. Könnte man jetzt sagen, das ist noch herzlich wenig. Man kann es aber auch anders sehen. Die Landesregierung will die Saarländerinnen und Saarländer teilhaben lassen an der Entwicklung dieser Gleichstellungsstrategie. Die Frauenstaatssekretärin Bettina Altesleben hat heute auch gesagt, Veränderung beim Thema Gleichberechtigung klappt halt nur, wenn alle mitmachen. Und eine Umfrage ist halt ein erster Schritt dafür, dass alle mitmachen können.
Wenn die Strategie dann irgendwann steht, wie kann die denn zum Beispiel Männer dazu bewegen, mehr im Haushalt zu helfen?
Naja,
ganz platt gefragt.
Naja, ich würde mal sagen, da hilft eine Strategie allein erstmal gar nichts. Man will aber zum Beispiel bestimmte Lebensphasen von Frauen bei der Strategie beleuchten. Und zwar solche, in denen es große Veränderungen im Leben gibt. Mhm. Als Beispiele wurden genannt, wenn man mit der weiterführenden Schule anfängt, mit der Ausbildung oder mit dem Job beginnt. Oder auch, wenn Paare Kinder bekommen. Für Frauen und Männer wirken sich solche Veränderungen eben unterschiedlich aus. Und damit es in solchen Lebensphasen nicht noch zu mehr Ungleichberechtigung kommt, sollen diese Lebensphasen eben besonders in den Blick genommen werden. Die Strategie, so Staatssekretärin Altesleben, soll auch nach der Fertigstellung kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Also zum Beispiel die klassische gläserne Decke im Beruf, ne? Wenn Frauen und Männer gleich starten, dann die Frau ein Kind kriegt, deswegen raus ist und die Männer karrieretechnisch an den Frauen vorbeiziehen.
Genau.
Nach der Fertigstellung, du sagtest im Januar, sollen die Ergebnisse der Online-Umfrage fertig sein. Wie geht's dann weiter?
Genau, Ende Januar sollen die Ergebnisse der Online-Umfrage vorgestellt werden. Dann wird die Strategie final formuliert und fertiggestellt. Und zum Weltfrauentag am 8. März, wie passend, soll sie fertig sein. Da wird man dann sehen müssen, welche Vorschläge, welche Handlungsempfehlungen da konkret drinstehen und wie sie auch tatsächlich umgesetzt werden sollen. Zumindest soll die Gleichstellungsstrategie immer wieder weiterentwickelt werden und auch die Situation der Gleichberechtigung an sich im Saarland auch immer wieder überprüft werden. Man muss aber auch dazu sagen, das Saarland ist nicht das erste und einzige Bundesland, was sich so eine Gleichstellungsstrategie ausdenkt. Da sind schon ein paar Bundesländer vorgeprescht und auch der Bund hat solch eine Strategie. Das Saarland zieht da jetzt eben nach und insgesamt, Staatssekretärin Altesleben hatte heute von einem atmenden Papier gesprochen, aber auch wenn es atmet, am Ende bleibt es ein Papier, das mit Leben gefüllt werden muss.
Es ist zumindest schon mal ein Plan, Gleichstellung im Saarland voranzutreiben. Also, wenn Sie Lust haben und Zeit haben, an der Umfrage teilzunehmen, dann klicken Sie auf srinfo.de und machen Sie mit für mehr Gleichberechtigung bei uns im Saarland. Man kann sagen, was lange währt, wird endlich gut. Das ist so ungefähr die Geschichte des Wasserhochbehälters im Weltkulturbe Völklinger Hütte. Bereits 2017 hatte man begonnen, dort und im Pumpenhaus den neuen Eingangsbereich der Industriehalle zu realisieren. Nun ist es endlich soweit. Die neue Eingangshalle mit Shop und Café ist fertig und das wird gefeiert mit einem Festakt. Heute, Barbara Grech war für uns vor Ort in Völklingen.
Schon kommen wir heute zum wahrlich krönenden Abschluss des Jubiläums 30 Jahre Weltkulturerbe. Der feierlichen Eröffnung des Wasserhochbehälters als Eingangsgebäude, und zwar auf den Tag genau 3 Jahrzehnte, nachdem in Phuket in Thailand dieser Ort hier zum Weltkulturerbe berufen wurde.
Großer Politikauflauf heute auf der Bühne in der Gebläsehalle. Wir haben es eben vom Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, Ralf Beil, gehört. Das Weltkulturerbe feiert Geburtstag und hat sich sozusagen beschenkt mit der neuen Eingangssituation im Wasserhochbehälter, der dafür zwar im Originalzustand belassen wurde und dennoch restauriert und umgebaut wurde. wurde, so Ralf Beil bei einer ersten Führung.
Und da ist eben Kasse und Shop untergebracht, ein Stock höher das Café. Und es gibt vor allem eine große Treppe. Und diese Freitreppe, die führt dann direkt ins Pumpenhaus. Und das ist natürlich schon das erste große Juwel, weil in dem Pumpenhaus sieht man die originalen Maschinen, die Pumpen, die eben das Wasser hochbefördert haben in den Wasserhochbehälter.
Und dann wandelt man sozusagen über einen Steg. Der Blick richtet sich nach unten und die Ohren werden bespielt mit dem Steigerlied, das von Schwarzen in Oshiwambo gesungen wird.
Und danach geht es ja weiter. In einem Zickzack kommt man dann in der Gebläsehalle an. Und dann haben wir natürlich auch noch einen neuen Rückweg. Das heißt, wir haben auch noch eine Brücke über die Rathausstraße. Man kommt rückwärtig wieder eben in den Wasserhochbehälter an und spart sich ein paar Kilometer, denn wir haben ja 7 Kilometer Besucherwiege und wir wollen unsere Besucherinnen ja nicht völlig ermüden.
Wer dann eine Wegzehrung braucht, der wird künftig und man möchte sagen endlich auf ein vernünftiges Café im Wasserhochbehälter stoßen. Die Gastronomie im Weltkulturerbe wird nämlich ebenfalls neu aufgestellt.
In der Winterzeit haben wir das Café im Wasserhochbehälter eröffnet, haben wir auch extra einen großen Durchbruch gemacht, damit man vom Café auch in die Halle hinunterschauen kann. Und im Sommer werden wir natürlich nach wie vor den Biergarten eröffnen. Und dann ist es auch so, dass wir im Verlauf des nächsten Jahres bis zum Sommer, Herbst eigentlich auch das Restaurant komplett eingerichtet haben wollen. Das ehemalige Café Umwalzer ist dann eben Restaurant. Wir haben Café, Biergarten, Restaurant dann.
Und ich würde mal sagen, das ist mindestens so wichtig wie der neue Eingangsbereich. Denn eine vernünftige Gastronomie war bislang im Weltkulturerbe Fehlanzeige. 9,9 Millionen Euro hat der Spaß gekostet. Finanziert von der EU, dem Bund und dem Land. Und auch Ministerpräsidentin Rehlinger war heute bei ihrer Festaktrede offensichtlich beglückt und erleichtert, dass dieses Mammutprojekt nun in trockenen Tüchern ist.
Ich kann mich auch noch daran erinnern, als Aufsichtsratsvorsitzende die ersten Skizzen, wie das ausgesehen hat und die ganzen Debatten, die wir immer hatten, wie viele Flächen wir noch erschließen wollen, denn die erschlossenen Flächen machen wieder Kosten, aber sie bereichern auch wieder alles, das ist nicht ganz so einfach. Aber es ist uns wieder einmal gelungen und am Ende ist es gut geworden.
Also Ende gut, alles gut. Und der Beweis, dass man in der saarländischen Kulturszene einfach auch mal größer denken muss, Mut zur Finanzierung hat. Und dann bekommt man auch etwas Vernünftiges dafür.
Der neue Eingangsbereich im Wasserhochbehälter samt Café und Pumpenhaus Völklinger Hütte. Barbara Grech war heute bei der feierlichen Eröffnung dabei. Was treiben die Amerikaner eigentlich bei uns in der Nachbarschaft auf der Airbase in Rammstein? Die wenigsten machen sich wahrscheinlich Gedanken, was da hinter den Zäunen jeden Tag passiert. Aber Rammstein ist die größte amerikanische Militäreinrichtung außerhalb der USA. Von dort erstatten militärische Operationen zum Beispiel auch in den Nahen Osten. Auch mit unbemannten Kampfdrohnen. Und genau über solch einen Einsatz verhandelt gerade das Bundesverfassungsgericht. Bei dem wurden 2 Mitglieder einer jemenitischen Familie getötet. Es geht darum, ob die USA da mit gegen das Völkerrecht verstoßen hat. Und es geht auch um die Rolle von Deutschland. Grund für meine Kollegin Alexandra Dietz, für uns hinter die Mauern der Airbase in Rammstein zu schauen.
Die US-Airbase Rammstein, ein Teil der Westpfalz und für viele in der Region nicht mehr wegzudenken. Aber was passiert da eigentlich hinter meterhohen Sicherheitsmauern und Maschendrahtzaun? Kommunalpolitiker Markus Klein aus Rammstein mit den wichtigsten Fakten. Er beschäftigt sich auch als Landtagsabgeordneter der CDU mit der Airbase.
Rammstein ist die größte Einrichtung der US-amerikanischen Streitkräfte außerhalb der Vereinigten Staaten. Es ist eine ganz wichtige Einrichtung auch für das europäische, für das NATO-Bündnissystem. Und natürlich wird da eben auch in allen Bereichen dann militärische Operationen durchgeführt. Das weiß man, das ist keine Neuigkeit.
Beispielsweise mit unbemannten Kampfdrohnen. Die werden in den USA von Piloten ferngesteuert. Damit das Signal aber beispielsweise im Jemen, wie im konkreten Fall 2012, ankommt, braucht es in Rammstein eine Satellitenrelaisstation. Sie bekommt das Steuersignal per Unterwasserglasfaser aus den USA und leitet dies dann weiter zur Drohne im Einsatzgebiet. Dass mögliche Völkerrechtsverletzungen der USA nach Kollateralschäden immer wieder vor Gericht Thema sind, sei nachvollziehbar und wichtig für den Diskurs, sagt Markus Klein.
Das ist eine Verhandlung, bei der es um viele Dinge geht, um völkerrechtliche Dinge, um bindende Verträge, die die Bundesrepublik Deutschland auch irgendwann mal unterzeichnet hat. Es geht auch zum Teil um unsere Sicherheit, die wir ja im Bündnis auch nur verteidigen können. Das sind komplexe Rechtsfragen, aber es ist jetzt nichts, über was man sich im Tagesgeschäft, im täglichen unterhält mit den Menschen. Dafür ist es dann doch zu komplex und dann doch zu weit weg.
Ob der Angriff im Jemen deutsche Grundrechte verletzt hat, das müsse das Bundesverfassungsgericht jetzt klären. Der Verbandsbürgermeister von Rammstein, Ralf Hechler, sieht jedenfalls keine Auswirkungen auf die Region zukommen, egal wie die Entscheidung laute.
Natürlich sind wir mit der Airbase und mit der Präsenz der Streitkräfte, aber auch der NATO hier eng vertraut und fühlen uns eigentlich auch sicher. Ich denke, dass die Leute das immer sehr kritisch betrachten. Das ist ja die komplette Flugabwehr der NATO, die aus Ramstein mitgesteuert wird. Allerdings ist jetzt hier keine Angst festzustellen.
In Ramstein selbst wollen die wenigsten Menschen über das Thema Drohnenkrieg sprechen. Die meisten winken ab bei der Frage nach ihrer Meinung. Zwei Passanten aus Ramstein haben ihre persönlichen Eindrücke zum Thema dann aber doch geschildert.
Ich finde das nicht in Ordnung und ich denke, an Recht halten müssen wir uns ja alle, Amerikaner, Deutsche, egal. Und dass durch die Drohne Menschen abgeschossen werden, finde ich nicht in Ordnung. Das dürfte es eigentlich nicht geben.
Wir wissen natürlich auch, dass diese Relaisstationen hier sind und man macht sich schon seine Gedanken. Das ist also gar keine Frage. Auf der anderen Seite, denke ich mal, wird also für Ramstein selbst, auch für die Stadt Ramstein-Miesenbach und für die Bewohner, wird sich hier selbst nichts ändern. Selbst wenn die Relaisstation nach deutschem Recht handeln müsste, was ich nicht glaube, weil die Amerikaner gehen nach ihrem Recht und dass man diese Relaisstationen braucht, sieht man nicht zuletzt jetzt seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Die Kommunalpolitik und auch die Menschen in und um Ramstein sehen der heutigen Verhandlung am Bundesverfassungsgericht also gelassen entgegen.
Und das hat meine Kollegin Alexandra Dietz zum Anlass genommen, uns die Airbase in Ramstein näher zu bringen.